Passives Einkommen, finanzielle Freiheit, ja, das sind derzeit bei Insta und YouTube oft geklickte Themen. Dort zeigen Finfluencer, wie vermeintlich leicht es ist, sich mit Investments an der Börse eine Kapitalbasis, damit langfristig ein hohes passives Einkommen aufzubauen und somit seine finanzielle Freiheit zu erlangen. Eins ist dabei meist eine Anlage in sogenannte dividendenstarke Aktien. Aber klappt das wirklich? Ist die Dividendenhöhe beim Investment an der Börse das Wichtigste? Und vor allem, was hat es mit dem Titel Dividendenaristokraten auf sich? Das alles klären wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und dazu begrüße ich meinen heutigen Gast, der wie kein zweiter für das Thema Dividendentitel steht, Christian Röhl, Investor, Publizist und bekannt für seine Strategie Dividendenadel. Hallo Christian, herzlich willkommen.
Hallo Falco, freut mich zu Gast zu sein.
Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Christian, lass uns erstmal mit ein paar Basics beginnen. Was genau ist eigentlich eine Dividende? Wie kann man das beschreiben?
Eine Dividende ist letztendlich die Gewinnbeteiligung einer Aktiengesellschaft. Wenn ich eine Aktie kaufe, beteilige ich mich an einem Unternehmen, stelle dem Unternehmen dadurch zumindest indirekt Geld zur Verfügung und dafür will ich ja etwas haben. Und das ist eben nicht wie bei einer Anleihe der Zins, sondern bei der Aktie die Beteiligung am Gewinn, auch Dividende genannt.
Ich glaube, betonen müssen wir an der Stelle auch nochmal ganz, ganz klar zu machen, Dividende ist eine freiwillige Leistung des Unternehmens, sie ist nicht verpflichtet dazu. Sie sollte es natürlich machen, insbesondere um auch den Dividendenaristokrat zu bekommen, da kommen wir gleich mal zu, aber sie kann auch ausfallen, richtig?
Ganz genau, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, insbesondere mit Blick auf diesen Spruch, den wir so im Zinstal häufiger hören mussten, Dividende sei der neue Zins. Das ist gefährlich, weil da werden zwei Welten miteinander vermischt. Einerseits der Zins, das ist die Prämie dafür, dass ich einem Unternehmen oder einem Staat Geld zeitweilig überlasse. Ja, und da ist meine einzige Hoffnung, dass das Unternehmen oder der Staat so lange überlebt, bis alle Zinsen und die Rückzahlung geleistet sind. Aktie ist eine unternehmerische Beteiligung. Und wenn es gut läuft und wenn das Unternehmen Kapital übrig hat, es also nicht anderweitig investieren kann oder will, dann erst wird es eine Dividende geben.
Genau, ich glaube, das ist mal ganz wichtig, hier an dieser Stelle zu betonen. Jetzt ist die Frage ja, wie vergleiche ich Aktien miteinander? Da gibt es ja verschiedene Kennzahlen. Und eine wichtige Kennzahl, wenn ich mir den Dividendentitel so anschaue, gibt es die sogenannte Dividendenrendite. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, ist eine völlig unwichtige Kennzahl, die völlig zu Unrecht sehr häufig beachtet wird. Dividendenrendite heißt nichts anderes als Dividende geteilt durch den aktuellen Kurs. Manche nennen das dann auch Aktienverzinsung. Das ist auch schon wieder so eine Vermischung von zwei Welten, die nicht zusammengehören und die man strikt trennen sollte. Und ob die Dividendenrendite nun hoch oder niedrig ist, das hängt nicht nur von der Dividende ab, sondern auch vom Kurs. Wir haben eine ganze Reihe von Aktien, die eine monströse Dividendenrendite haben, aber nicht, weil die Dividende so hoch ist, sondern weil der Kurs permanent gefallen ist. Insofern, Dividendenrendite ist eigentlich häufiger ein Warnsignal als ein Qualitätsmerkmal.
Also du schaust dann auch lieber, glaube ich, darauf, dass sie gleichmäßig gezahlt wird, weil wir haben ja zum Beispiel, ich glaube, Sixt im letzten Jahr hat eine Sonderdividende gezahlt, dann waren es plötzlich 12% Rendite. Da muss man auch darauf achten, dass das dann auch nur so eine Eintagsfliege ist, in Anführungsstrichen.
Ja, sowas wie Sonderdividenden, das ist immer nochmal ein extra Thema. Es gibt ja durchaus auch Gründe, warum man Sonderdividenden zahlt, nämlich weil man Sondererträge hat, Sondereffekte hat. Und gerade bei den Zyklikern gab es ja dann auch das Bestreben, vielleicht mal was nachzuholen, was man in der Pandemie zurückgehalten hat an Ausschüttungen, weil man unsicher war. Aber Gleichmäßigkeit ist ein wichtiges Stichwort. Für mich ist Dividende viel interessanter als Indikator für die Anpassungsfähigkeit, die langfristige Krisenfestigkeit, Resilienz, wie wir es so schön nennen, von Unternehmen. Denn wenn ein Unternehmen in der Lage ist, über lange Zeiträume, über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg steigende Dividenden zu zahlen, ist das auf jeden Fall zumindest mal ein positiver Trigger. Wichtige Voraussetzung natürlich, die Dividende wird nicht nur gezahlt, sondern sie wird jedes Jahr immer wieder neu operativ verdient, ist also unterlegt durch einerseits Gewinn, andererseits Cashflow im Unternehmen.
Also ich sollte nicht ansprechen, einfach nur, es gibt ja so Listen, so wer zahlt am meisten Dividendenrendite, zack, 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 die hole ich mir einfach, ohne drauf zu gucken. Also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, richtig?
Ja, das kann man machen. Das ist dann so wirklich die klassische Dividendenjagd. Da gibt es auch einen ETF, der das macht. Global X Super Dividend heißt der, ne? Also mit ganz breiten Beinen. Da sieht man dann, wozu diese Dividendenjagd führt. Also selbst wenn man die ganzen ausgezahlten Dividenden oben drauf packt, ist der Index über 10 Jahre und der ETF im Minus. Ja, weil das, was man auf der einen Seite bekommt, nämlich dann vom Kurs abgezogen wird und vielfach sind diese hohen Dividendenrenditen dadurch zustande gekommen, dass die Unternehmen Probleme haben und deshalb auch diese Dividenden, die bei der Berechnung zugrunde gelegt wurden, nicht längerfristig zahlen können.
Ja, das habe ich selbst erlebt. Ich habe, glaube ich, den Eurostock Select Dividend 30. Klang eigentlich mal super. Den habe ich auch jahrelang bespart. Aber ich glaube, da bin ich, obwohl ich ihn jahrelang schon im Depot habe, immer noch bei plus minus null. Und die anderen normalen Indizes, die laufen da eigentlich davon. Da muss man also echt aufschauen. Jetzt mal das Thema Dividendentitel. Wenn man sich damit beschäftigt und Titel vielleicht sich suchen möchte, nicht Jahre oder man sollte ja auch eventuell jahrzehntelang darin investieren, dann trifft man relativ schnell auf so ein Zauberwort in Anführungsstrichen, Dividendenaristokraten. Du bist auch sehr bekannt geworden mit deiner Strategie des sogenannten Dividendenadels. Das frage ich mal ganz plakativ, sind das Aktien mit herrschaftlichem Background oder was verbirgt
Ja,
sich dahinter?
durchaus, ja. Also, wenn du schaust, wer in den USA so diese Definition eines Dividendenaristokraten erfüllt, da bist du dann bei Unternehmen wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble. Also durchaus Unternehmen mit herrschaftlichem Anspruch, zumindest was die Macht am Markt und die Macht beim Kunden und bei der Preisgestaltung angeht. Das insofern passt das schon. Definitorisch ist das recht einfach. Aristokraten in den USA sind Unternehmen, die ihre Dividende mindestens 25 Jahre in Folge Jahr für Jahr angehoben haben. Das ist genau dieses Thema, was ich eben sagte, Resilienz. Wer das schafft, der muss in der Vergangenheit es immer wieder geschafft haben, sich an Wirtschaftszyklen, an unterschiedliche Rahmenbedingungen anzupassen und damit ein besonderes Geschäftsmodell haben. Das ist etwas, wo ich als Investor nicht automatisch kaufe, aber was für mich einfach ein positiver Trigger ist.
Jetzt aber trotzdem mal ein bisschen so reingepiekt. Warum stehen Dividenden eigentlich so im Fokus? Wir sehen oder haben zuletzt in den letzten ein, zwei Jahren regelmäßig zweistellige Kurszuwächse gesehen, also im KI-Sektor. Auch ordentlich untermauert, muss man sagen, durch Gewinne, also keine Blase. Wenn also so eine Unternehmen 20, 30% Kurszuwächse im Jahr hat, das wird nicht immer passieren, gar keine Frage, aber es ist in letzter Zeit sehr gut gelaufen. Warum sollte es mich eigentlich interessieren, ob eine Aktie 3 oder 4% Dividendenrendite ausschüttet? Das ist ja eigentlich
Also
dann nur ein kleiner Bruchteil des Gewinns, ne?
ich glaube, das muss man deutlich drastischer formulieren. 20, 30% PA wird nicht immer passieren, sondern ist eine absolute Ausnahmesituation. Die hält jetzt eine gewisse Zeit an, aber wenn wir auf die langfristigen Marktzyklen schauen, dann sehen wir Durchschnittsrenditen im Aktienmarkt von 7 bis 8%, und zwar inklusive reinvestierter Dividenden. Und je nach Index, je nach Phase sind die Dividenden etwa ein Drittel bis häufig auch mal 40% der gesamten Aktienmarktrendite. Das ist also etwas, was man nicht als Anleger unter den Tisch fallen lassen sollte, langfristig. Und zum anderen ist es natürlich auch aus der Sicht des Unternehmens schon so, dass man auch Eigenkapitalgebern etwas in die Hand geben sollte, dafür, dass sie dieses Kapital bereitstellen, völlig unabhängig vom Auf und Ab der Börsen. Denn wenn es mal runtergeht, dann kann man sich ja nicht reich rechnen, dann kann man nicht einfach verkaufen und dann hat man fette Gewinne gemacht, sondern dann geht es darum, durchzuhalten. Und da haben Dividenden einerseits natürlich einen Cash-Zufluss zur Folge, andererseits aber auch einen psychologischen Effekt. Das ganze Investment lohnt sich visibel und man hat es damit leichter, auch durchzuhalten, gerade wenn an der Börse mal schwierige Phasen sind. Und diese schwierigen Phasen kommen immer wieder.
Ja, ich glaube, vielleicht plakativ, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber plakativ finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn man sich, es gibt ja zwei Arten von DAX. Der DAX ist ja einer der ganz wenigen Indizes in der Welt, in denen die Dividenden regelmäßig reinvestiert werden, natürlich ohne Gebühren, deswegen ist das ein bisschen theoretisch, aber es gibt den sogenannten Performance-DAX, das ist den wir uns immer anschauen, und dann gibt es den Kursindex, und ich glaube, wenn man sich die beiden mal anschaut, da sieht man ja, wie wahnsinnig die auseinanderlaufen, und das nur aufgrund der Dividenden. Ein Kollege hat mir letztens einen Chart gegeben, seit 1988 beispielsweise 8% im Durchschnitt für unseren Performance DAX, und der Kursindex ohne Dividenden hat 2,5 bis 3% weniger pro Jahr. Also ich glaube, das zeigt das nochmal ganz deutlich, wie ja langfristig wichtig dann Dividenden hier doch für die Kursentwicklung sind, ne?
Genau, das zeigt ja im Grunde dieses Verhältnis, was ich sagte, zwischen 33 und 40% etwa. Und wenn wir in diesem Jahrtausend auf den DAX schauen, stellen wir fest, dass sich der Kursindex bis vor ein paar Monaten, als wir dann jetzt ja doch mal eine deutliche Aufwärtsbewegung gesehen haben, per Saldo gar nicht bewegt hat, sondern die gesamte Wertschöpfung seit 2000, seit diesem ersten Peak da in der Internet-Euphorie, komplett aus Dividenden und ihrer Reinvestition gekommen ist. Und das zeigt, Dividenden sollte man als Anleger nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern man sollte sie kassieren. Und wenn man sie nicht kassiert, sollte man damit einen möglichst guten Mehrwert bekommen, was ja dann auch zum Beispiel bei derivativen Finanzprodukten Thema ist.
Ich hatte es eingangs erwähnt, viele Finfluencer suggerieren ja, ich kann mir mit Investments in Dividendentitel ganz einfach ein sogenanntes passives Einkommen aufbauen. Passives Einkommen heißt ja im Endeffekt, ich mache nichts weiter, also muss nicht meine aktive Arbeit oder ein Teil zu meiner aktiven Arbeit, kann dieses passive Einkommen dann beitragen, und eventuell formulieren da manche sogar, damit kann ich relativ schnell finanziell frei leben. Jetzt darf ich vielleicht sagen, du hast mir im Vorfeld verraten, finanzielle Freiheit hast du bereits erlangt. Wie ist denn das mit dir? Hast du es auch allein mit Dividenden geschafft?
Nö, also ich habe meine Millionen als Unternehmer gemacht, indem ich Unternehmen aufgebaut und dann mit viel Glück, muss ich sagen, zum richtigen Zeitpunkt, zu einem guten Preis verkauft habe. Also Vermögen geschaffen durch absolute Konzentration von Ressourcen, nämlich von der wichtigsten Ressource, die wir nicht vervielfältigen können: Zeit, Kreativität, Arbeitskraft. Und genieße es nun, dass ich Vermögen erhalten und ausbauen kann, dadurch, indem ich diversifiziere, indem ich mich an ganz vielen Unternehmen beteiligen kann, die allesamt bessere Manager, Unternehmer und Eigentümer haben, als ich es jemals unternehmerisch war. Und dieses ganze Thema passives Einkommen, finanzielle Freiheit ist ein Narrativ, was ich im Kern durchaus gut finde, weil es den Fokus darauf lenkt, dass man eben nicht nur arbeitet, sondern mit den Früchten der Arbeit auch etwas macht, nämlich investiert. Aber was in vielen Fällen viel zu einfach, viel zu platt ist und häufig auch nur dazu dient, irgendwelche überteuerten Kurse und Coachings zu verkaufen. Ich für mich kann sagen, also wirklich passives Einkommen, Einkommen, ohne dass ich irgendetwas dazu leisten musste, erkenne ich nicht. Es gibt ja dann auch angeblich passives Einkommen mit Immobilien. Ja, also solche Kurse kann auch nur jemand anbieten, der noch nie eine Immobilie selber besessen hat und nicht weiß, was es für Arbeit ist. Auch wenn man irgendwie ein Buch schreibt, und dann hat man natürlich Lizenzeinnahmen, ja, aber man muss es erst mal schreiben. Und wenn man an den Finanzmärkten agiert, muss man das nötige Geld dafür auch erstmal erwirtschaftet haben durch Arbeit und das Vermögen selber zu managen. Auch das ist Arbeit. Also nicht diesen ganzen platten Narrativen einfach so auf den Leim kriechen.
Ja, man muss ja auch ganz einfach mal einen Rechenschieber bedienen, wenn man, sagen wir mal, sagt, man hat ein Portfolio und hat da durchschnittlich 3 bis 4% Dividendenrendite drin, und man will in Anführungsstrichen normales Einkommen haben, ein paar tausend Euro im Monat, wovon man ja auch keine Riesensprünge machen kann, brauche ich ein Portfolio von etwa 750.000 Euro, damit ich langfristig von den Dividenden einigermaßen leben kann. Also das zeigt ja schon mal, wie lange ich eigentlich ansparen muss. Das geht
Ja,
also jetzt
aber
nicht mal eben im
das ist ja
Schnips, ne?
genau richtig, dass man irgendwann damit loslegt. Ja,
Ja, das stimmt.
dieses Motivieren ist gut, nur man sollte nicht die Erwartung schüren, dass man jetzt ein paar Jahre arbeitet, alles, was man verdient, auf Seite legt, sogar das Klopapier doppelseitig verwendet, um auch da noch wieder was einzusparen, also maximal frugal sozusagen lebt. Und dann irgendwann strömen die Dividenden. Ja, also wer normal arbeitet, sich weiter qualifiziert, sodass man es auch zu besseren beruflichen Positionen schafft, dass man mehr Geld verdient, kontinuierlich investiert, Gehaltsverbesserungen zu mindestens der Hälfte auch in Investments lenkt, beispielsweise ganz einfach in ETF, was auch nichts anderes ist als eine Verpackung, der bringt genau diesen Schneeball des Dividendeneinkommens in Gang. Aber die Voraussetzung ist, dass man dafür arbeitet. Und bei den meisten Menschen ist der größte Hebel die Optimierung des Humankapitals, sprich des Arbeitseinkommens oder des unternehmerischen Einkommens. Und erst sukzessive hat dann irgendwann das Investmenteinkommen den höheren Hebel.
Das stimmt. Jetzt komme ich noch mal kurz zurück auf dieses Thema Dividendenberechnung etc. Jetzt habe ich ein bisschen den Eindruck, Dividende ist sehr, sehr stark ein Thema auch in Europa. Die US-Unternehmen zahlen zwar auch, da gibt es sehr, sehr viele Dividendenaristokraten, du hast es vorhin schon genannt. Trotzdem auch bei vielen Werten, die sehr gut performen, liegt Dividendenrendite bei 1-2%. Vor allem auch bei den Technologieunternehmen, die zahlen ja eher weniger. Dort ist es eher so in der en vogue, dass die Unternehmen ihre Gewinne, die sie haben, an die und Anteilseigner ausschütten, indem sie entsprechend sehr viel Aktien zurückkaufen. Also bei Microsoft, ich habe selber mal Aktien analysiert, sieht man es ja, die geben wahnsinnig viel Aktien an die Beteiligten aus, an die Mitarbeiter, aber zahlen oder kaufen die auch wieder zurück. Was hältst du denn von dieser Art der Gewinnbeteiligung? Also Aktienrückkäufe statt Dividende?
Ja, die Aktienrückkäufe und Dividenden, die verhalten sich für mich in etwa so wie Steaksoße und Steak. Ja, also ich mag sehr gerne ein Steak mit Soße, aber die Soße pur, naja, weiß ich nicht, da muss die Soße schon sehr, sehr gut sein. Will heißen, die Dividende ist in meinen Augen so eine Grundversorgung, auch weil die Dividende ein Commitment ist. Und das geht ist gerade in den USA so, wenn Unternehmen die Dividendenzahlung aufnimmt, dann impliziert das schon, dass man davon ausgeht, dass man diese Dividende auch kontinuierlich steigern möchte. Aktienrückkäufe sind ein stärker opportunistisches Instrument, was durchaus auch Gefahren bietet, wenn du beispielsweise an Manager denkst, die über Optionen mitvergütet werden, gleichzeitig aber auch entscheiden, kauft man jetzt Aktien zurück. Und wenn gerade der Kurs schwächelt, naja, das hast du schon als Manager dann irgendwie im Kopf, dass du natürlich damit auch ein bisschen deinen Kurs pflegen kannst und damit was fürs eigene Säckel tust. Also da sind immer Interessenskonflikte, ich will nicht sagen vorprogrammiert, aber doch latent vorhanden. Ansonsten, wenn eine Aktie gerade günstig bewertet ist, dann macht natürlich ein Aktienrückkauf Sinn. Die Frage ist nur, wie entscheide ich als Manager, ob eine Aktie günstig bewertet ist? Viele Manager sind ja immer der Meinung, dass ihre Aktien immer zu günstig sind, verlieben sich auch an ihre Aktie, versuchen sich gegen den Markt zu stellen. Also das Instrument hat viele, viele gute Seiten und Unternehmen, die das systematisch mit den Aktienrückkäufen machen, gleichzeitig dazu auch ein erfolgreiches Geschäft als Voraussetzung mitbringen, die schaffen auch wirklich Werte, aber die Dividende gehört für mich auch dazu und wie beides Hand in Hand gehen kann, das sehen wir ja auch bei deutschen Unternehmen, etwa der Münchner Rück, die eine sehr langjährige Tradition als stabiler Dividendenzahler hat, seit über 25 Jahren die Dividende nie gesenkt, meistens erhöht, aber immer auch Aktien zurückgekauft hat, über 15 Jahre in etwa ein Drittel ihrer Aktien eingezogen hat. Das Ganze eben opportunistisch und das ist das Musterbeispiel, was ich sehen möchte. Und da du die USA und die Technologiewerte angesprochen hast, ich habe mal vor ein paar Jahren gesagt, früher oder später zahlt jedes erfolgreiche cash-generierende Unternehmen Dividende. Habe mich da unter anderem auf Microsoft bezogen, die jetzt schon seit über 20 Jahren steigende Dividenden zahlen. Habe mich auf Apple bezogen und jetzt sehen wir plötzlich, dass diese Prophezeiung weitere Kreise zieht. Meta zahlt Dividende, Booking zahlt Dividende und Salesforce zahlt auch Dividende. Das sind momentan noch recht geringe Renditen, aber wir werden dort aufgrund der Cashflows schönes Wachstum sehen in den nächsten Jahren und das Dividendenwachstum von heute ist die Rendite von morgen.
Das ist doch ein sehr schöner Satz. Christian, kommen wir dann mal zur Abschlussfrage. Für ein ausgewogenes Portfolio macht es ja auf jeden Fall Sinn, Wachstumstitel und Dividendenwerte ins Depot zu legen. Ich weiß, es gibt auch beides, aber in der Regel ist ja meist so, dass Unternehmen, die sehr, sehr stark wachsen, du hast vorhin gesagt, im Endeffekt ja mit der Dividende noch ein bisschen zurückhaltend sind. Gibt es nach deiner Erfahrung vielleicht aber auch ein gutes Verhältnis, das sich bewährt hat zwischen eben diesen Wachstumstiteln mit geringerer Dividende, aber hohem Kurspotenzial und den eher soliden sogenannten Cash-Cows?
Naja, also ich mache diese Unterscheidung wirklich nicht zwischen Wachstum versus Dividende. Auch ein Dividendenunternehmen muss Wachstum darstellen können. Denn wenn ich 20 Jahre lang dieselbe Dividende habe, auch wenn sie hoch ist, sie wird mir ja allein durch die Inflation entwertet. Also ein Unternehmen, das nicht wächst, das wird früher oder später einfach im Rückschritt enden. Und insofern halte ich diese ganze Diskussion, die wir ja gerne führen, Wachstum versus Dividende für völlig an der Realität vorbei. Es geht darum, Unternehmen zu haben, die entweder hohe Unternehmensqualität bieten und diese Qualität muss sich dann auch irgendwie bezahlen und sie wird sich früher oder später in steigenden Dividenden niederschlagen, oder ich bin ein Schnäppchenjäger und sage, ich möchte Unternehmen, bei denen es vielleicht auch ein bisschen Probleme gibt, die aber dementsprechend günstig bewertet sind. Und dann bin ich in diesem alten Thema Value versus Growth. Und wie man das mixt, also das ist eine Sache des komplett persönlichen Geschmacks. Wenn ich einen Index habe wie ein MSCI World, dann habe ich da ohnehin beides drin. Mal läuft das eine besser, mal läuft das andere besser. Wir sehen jetzt gerade eine sehr, sehr lange, starke Phase von Qualitätsaktien, wo sie besser laufen als Value-Aktien. Das kann sich auch mal irgendwann ändern. Man ist dann mit beiden dabei. Aber jetzt zu sagen, also in hohem Alter muss man eher stärker den Fokus auf Value setzen und als junger Mensch auf Quality, nein, man sollte beides haben. Wobei mein persönlicher Fokus immer Qualität ist.
Qualität zahlt sich nicht nur im privaten Leben aus, sondern auf jeden Fall an der Börse. Dann fasse ich unsere Kenntnisse heute mal ganz kurz zusammen. Dividende ist eine Gewinnbeteiligung an einem unternehmerischen Risiko, was ich für Aktien erhalte. Unternehmen, die regelmäßig und langfristig Dividende zahlen oder auch steigern können, haben gezeigt, dass sie in allen Phasen, in allen Krisen sehr solide sind. Deswegen ist eine rote oder gute Dividende, die gezahlt wird, auf jeden Fall auch ein Qualitätskriterium. Es gibt adlige Aktien, die Dividenden entsprechend über sehr langen Zeitraum zahlen und auch erhöht werden. Und ja, auch wenn nur in Anführungsstrichen 2 oder 3% Dividende gezahlt wird, langfristig macht das einen ganz erheblichen Anteil in der Performance eures Portfolios aus. Christian, dann sage ich danke für den Austausch und die vielen Infos rund um das Thema Dividenden.
War mir ein Vergnügen. Vielen Dank und natürlich auch ganz besonders an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns beiden heute das geschenkt haben, was wir eben nicht vervielfachen können. Das ist Zeit und ich hoffe, ihr habt was Gutes dafür bekommen.
Auf jeden Fall. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Genau, ich hoffe auch, es hat euch gefallen. Wir konnten euch einiges zum Thema Dividenden und die damit verbundenen Anlagestrategien vermitteln. Bleibt dabei, denn auch in unseren nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen zum Thema Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich hier unseren Kanal. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere@dzbank.de. Beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.